Ich begrüße euch alle ganz herzlich im Namen unseres geliebten Herrn Jesus Christus zu diesem wunderbaren Tag des Herrn. Wer von euch eine Bibel dabei hat, darf mit mir gerne den Philipperbrief aufschlagen, das zweite Kapitel. Wir werden die Verse 12 und 13 lesen. Philipper 2, Verse 12 und 13. Dort spricht Paulus zu den Philippern und sagt: Daher, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein als in meiner Anwesenheit, sondern jetzt vielmehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer eigenes Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Geschwister, die wohl herrlichste und zugleich auch die wohl herausforderndste Aufforderung an Christen, die wir in der Bibel finden, spricht Gott selbst aus, wenn er sagt: Seid heilig, denn ich bin heilig. Gott ist vollkommen heilig, das bedeutet, er ist vollkommen abgesondert von seiner Schöpfung. Er ist vollkommen rein, er ist vollkommen sündlos. Er wohnt in einem unzugänglichen Licht. Kein Mensch kann Gott sehen und am Leben bleiben. Und es ist deswegen die wohl herrlichste Aufforderung, weil die Bibel sagt uns, ihr sollt genauso heilig und rein sein wie Gott. Wir sollen immer mehr so werden wie Jesus Christus. Und es ist zugleich auch die herausforderndste Aufgabe, weil es eigentlich unmöglich ist für uns Menschen. Aber wir befinden uns als Christen auf diesem Weg und dieser Weg nennt sich Heiligung. Dieser Weg nennt sich Heiligung. Nun, was bedeutet Heiligung? Ich möchte es an einem Beispiel verdeutlichen. Ich habe bei mir im Garten einen Weinstock. Ich habe dieses Haus gekauft und ich habe diesen Wein nicht selbst gepflanzt, aber ich habe dort einen Weinstock und dort wachsen langsam aber sicher Reben mit saftigen Trauben. Aber immer wieder sprossen auch Reben aus diesem Weinstock, wo keine Trauben hängen. Und ich gehe immer wieder nur aufs Neue hin, es ist ein bisschen ärgerlich, aber ich muss immer wieder aufs Neue hingehen und diese Reben abschneiden, weil diese Reben, wo keine Frucht dran hängt, saugen die Kraft heraus, auf dass die Weintrauben wachsen können. In der Heiligung verhält es sich genauso. Wir Christen in uns sind Dinge, die uns hindern, in der Heiligung zu wachsen. Reben, die keine Frucht bringen. Dinge aus unserem alten Leben. Und diese Dinge müssen abgehackt werden, auf dass die Frucht des Geistes immer deutlicher in dir zum Vorschein kommt. Das bedeutet es, in der Heiligung zu wachsen. Und Paulus sagt uns deutlich, dass Jesus Christus für diesen Zweck am Kreuz für dich gestorben ist. In Römer 8, Vers 29 sagte: Denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben, nicht in erster Linie, um dich vor der Hölle zu bewahren, auch nicht in erster Linie, um dich in den Himmel zu bringen, sondern um dich in das Bild Jesu Christi zu formen. Er hat dich erlöst und aus der Finsternis in sein helles Licht gestellt, auf dass du die Herrlichkeit Gottes in dieser Welt widerspiegelst, zu seiner Ehre. Das ist der Zweck, eines der Gründe, weshalb Jesus am Kreuz gestorben ist für dich. Und genau auf diesen Punkt geht Paulus auch im Philipperbrief ein. Ich denke, die Kernaussage aus diesen zwei Versen finden wir in Vers 12b, am Ende vom Vers 12, wo es heißt: Bewirkt euer eigenes Heil. Ich finde, die Schlachterübersetzung hat es passender übersetzt. Sie sagt: Verwirklicht eure Rettung. An dieser Stelle ist Vorsicht geboten. Der Apostel Paulus fordert uns hier nicht auf, unser eigenes Heil mit Werken zu verdienen. Paulus fordert uns hier nicht auf, durch eigene Anstrengung Gunst von Gott zu erlangen. Paulus spricht hier zu den Philippern und sagt zu ihnen, das Heil, das Gott euch schon gegeben hat, das Heil, das ihr bereits empfangen habt, sollt ihr verwirklichen. Heute kam es schon durch, wir sollen das, was in unserem Herzen geschehen ist, nach außen zum Vorschein bringen. Das, was Gott in dir bewirkt hat, er hat dir ein neues und reines Herz gegeben. Und diese Reinheit soll alles in dir nun einnehmen. Dein Denken, dein Reden, dein Handeln soll von diesem neuen Leben geprägt sein. Das ist, was Paulus hier sagt, wenn er sagt, verwirklicht euer eigenes Heil. Nun, die große Frage lautet, wie? Wie wachsen wir in der Heiligung? Und ich denke, wie wir diese Frage beantworten, das beeinflusst ganz stark unser Leben. Wir merken, dass viele Christen aus eigener Anstrengung, aus eigener Kraft versuchen, in der Heiligung zu wachsen. Und sie scheitern und scheitern, sie führen kein glückliches Leben. Weil sie aus eigener Kraft versuchen, Dinge zu verändern, die nur Gott in ihnen verändern kann. Wiederum gibt es Menschen, in Amerika sagt man, let God and let go. Übersetzt heißt es, lass Gott machen und lehn dich zurück. Nun, das ist der Grund, weshalb viele scheinbare Christen leben wie die Welt. Nun, was sagt die Bibel uns, wie sollen wir in der Heiligung wachsen? Ich denke, der Text, den wir uns heute anschauen, verdeutlicht es uns klarer als jeder andere Vers oder jeder andere Text in der Bibel. Unser Vers heute Morgen lehrt uns eindeutig und klar, dass das Heil, das wir von Gott empfangen haben, dass der Mensch zu 100% in der Verantwortung steht, in der Heiligung zu wachsen, aber Gott ebenso zu 100% in uns wirkt, dass wir dieses Heil zum Vorschein bringen lassen. Und der Titel dieser Predigt lautet, Wachse in der Heiligung. Und ich möchte heute Morgen auf drei Aspekte und drei Bereiche eingehen, die uns verdeutlichen sollen, wie wir in der Heiligung wachsen sollen, damit wir immer mehr an das Bild Jesu geformt werden. Drei Aspekte, wie der Prozess der Heiligung aussieht. Und das erste, worauf ich eingehen will, lautet die Voraussetzung für Heiligung. Was ist die Voraussetzung, dass wir in der Heiligung wachsen? Nun, Paulus sagt hier in Vers 12, daher, meine Geliebten. Und immer wenn wir in der Bibel das Wort daher finden oder denn oder sonstige Verbindungswörter, dann geht Paulus kurz darauf ein, was er zuvor gesagt hat. Und im ersten Kapitel vom Philipperbrief will Paulus uns ab dem Vers 27 aufzeigen, wie wir in dieser Welt ein würdiges Leben des Evangeliums leben. Vers 27, wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus. Und dann zeigt Paulus uns auf in den Versen 27 bis 30, wie wir in dieser Welt, wo wir Leid und Anfechtung erfahren, würdig des Evangeliums wandeln sollen. In Kapitel 2, Vers 1 bis 4 zeigt er uns auf, wie wir in der Gemeinde, in der Gemeinschaft würdig wandeln sollen. Und die Verse 5 bis 11 zeigt Paulus uns das große Vorbild auf, von dem wir lernen sollen, würdig des Evangeliums zu wandeln, nämlich Jesus Christus, der sich gedemütigt hat und ein Leben des Gehorsams gelebt hat. Und jetzt, in diesen Versen, die wir heute betrachten, zeigt Paulus uns auf, was wir praktisch tun können, in welcher Verantwortung wir stehen, um in diesen Bereichen würdig des Evangeliums zu wandeln. Paulus sagt daher, da ihr das wisst, wie ihr in der Welt leben sollt, wie ihr in der Gemeinschaft leben sollt, daher, dass ihr Jesus Christus als Vorbild habt, wandelt und wachst in der Heiligung. Nun, und die Voraussetzung, um in der Heiligung zu wachsen, lautet Gehorsam. Gehorsam. Schaut mal, Paulus sagt hier, daher, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid. Und an dieser Stelle ist es kurz wichtig, auf die griechische Bedeutung dieses Wortes Gehorsam einzugehen. Es bedeutet, wenn jemand gehorsam geworden ist, dass er auf das gepredigte Wort mit Glauben und Handeln reagiert. Wenn ich heute zu euch predige und ich Gottes Wort zu euch predige und ihr mit Gehorsam darauf reagiert, dann bedeutet es, dass ihr dem Wort glaubt, weil es Gottes Wort ist und ihr lebt danach. Das bedeutet es, gehorsam zu sein. Und Paulus sagt hier zu den Philippern, liebe Geschwister, als ich bei euch war und euch das Evangelium gepredigt habe, da seid ihr, da habt ihr diesem Evangelium geglaubt und auch danach gelebt. Euer ganzes Leben hat sich verändert, weil ihr nach diesem Evangelium auch gelebt habt. Das bedeutet es, wenn Paulus hier sagt, dass sie dem Glauben oder dass sie gehorsam geworden sind. Und das wohl eindrücklichste Beispiel, das wir in der Bibel finden, was, wie es aussieht, gehorsam zu sein, finden wir in der Apostelgeschichte 4. Schlag mit mir ganz kurz diese Stelle auf. Apostelgeschichte 6, Apostelgeschichte 6, Vers 7. Dort heißt es, nachdem Petrus und die Apostel gepredigt haben und die Gemeinde immer mehr gewachsen ist und das Wort Gottes wuchs und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr. Und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Und Geschwister, das ist bemerkenswert. Hier ist die Rede von Priestern. Und es geschah nicht lange nach der Kreuzigung von Jesus. Das bedeutet, diese Priester waren bei der Kreuzigung von Jesus dabei. Diese Priester wollten, dass Jesus Christus gekreuzigt wird. Und sie schrien in der Menge, kreuzige ihn. Diese Priester waren dem Glauben ungehorsam. Sie waren Jesus Christus ungehorsam. Sie waren Gott ungehorsam. Sie konnten und wollten Jesus nicht glauben und Jesus als ihren Messias annehmen. Und hier ist jetzt die Rede, dass diese Priester dem Glauben gehorsam wurden. Dass diese Priester das Evangelium von Jesus Christus angenommen haben und danach leben. Und das ist wohl das Bemerkenswerte, was Gott tun kann. Wenn er das ungehorsame Herz eines Menschen rausnimmt und ein gehorsames Herz hineinlegt, auf das man dem Evangelium von Jesus Christus glauben kann und danach auch leben kann. Durch den Geist Gottes. Und genau das ist bei den Philippern geschehen. Sie sind dem Evangelium gehorsam geworden. Das können wir auch im ersten Kapitel lesen. Und wenn du dem Glauben gehorsam wirst, dann wird es Auswirkungen auf dein Leben haben. Du wirst nicht derselbe bleiben. Dein Leben wird sich 180 Grad wenden. Es wird sichtbar werden und das tat es bei den Philippern. Paulus sagt, dass sie nicht nur gehorsam gewesen seien in seiner Anwesenheit, sondern jetzt vielmehr in seiner Abwesenheit. Die Philipper haben ihm nichts vorgeheuchelt, als er bei ihnen war und ihnen das Evangelium gepredigt hat. Und sie dachten sich, ja, das ist der große Apostel Paulus. Jetzt, solange er da ist, versuchen wir ein frommes Leben zu leben und wenn er weg ist, dann werden wir wieder weiterleben wie bisher. Nein. Das Evangelium kam mit Kraft in ihr Leben und sie wurden verändert. Und als Paulus weg war, lebten sie weiterhin ein frommes Leben. Lass mich dir heute Morgen eine Frage stellen. Ist das eine Realität in deinem Leben? Bist du dem Glauben gehorsam geworden? Nicht alleine, wenn Menschen dich sehen, sondern auch, wenn du alleine in deinem Zimmer bist. Nicht nur unter Christen. Wisst ihr, wir Menschen, wir können unserem Gegenüber viel vormachen, aber Gott kannst du nichts vormachen. Wir können Gott nichts vormachen. Bist du Gott auch gehorsam, wenn du alleine in deinem Zimmer bist? Bist du deiner Frau oder wenn deine Frau oder dein Ehemann das Haus verlässt und du allein in dem Haus bist, bist du Gott trotzdem gehorsam und hältst dich an sein Wort. Wenn deine Eltern das Haus verlassen, bist du Gott gehorsam, indem du ihnen gehorsam bist und nicht tust, was sie dir verboten und tust, was sie dir verboten haben. Das ist der sichtbare Beweis, wenn das Evangelium eine Realität in deinem Leben geworden ist, Gott gehorsam zu sein, auch wenn dich niemand sieht. Und Geschwister, wir leben in einer gefallenen Welt. Und wir leben auch in einem gefallenen Körper und wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Und es ist ein Kampf, in dem wir uns befinden. Das beschreitet niemand. Und es gibt Tage, wo wir den Versuchungen widerstehen können. Und es gibt Tage, wo wir den Versuchungen nicht widerstehen können. Aber die Frage ist, kämpfst du dagegen an, Gott jederzeit gehorsam zu sein? Und wenn du versagt hast, Buße zu tun und zu ihm zurückzukommen? Wisst ihr, wenn das Evangelium eine Realität in deinem Leben geworden ist, dann hast du eine tiefe, tiefe Sehnsucht, Jesus immer ähnlicher zu werden. Die Sünde immer mehr zu hassen und ihm in allem und zu jeder Zeit gehorsam zu sein. Wenn du dem Evangelium noch nicht gehorsam geworden bist, wenn du noch nicht an Jesus Christus glaubst und nach seinem Wort lebst, dann gilt dieses Wort heute Morgen nicht an dich. Dann gilt das Wort der Apostel an dich, tu Buße und kehre um von deinem verkehrten Weg und glaube an das Evangelium von Jesus Christus. Die Voraussetzung, um in der Heiligung zu wachsen, bedeutet dem Evangelium von Jesus Christus gehorsam zu sein. Doch wie sieht dieser Prozess der Heiligung ganz praktisch aus? Wie können wir in dieser Heiligung wachsen? Wie können wir Jesus Christus immer ähnlicher werden? Das führt uns zum zweiten Punkt, den ich überschrieben habe, der Prozess der Heiligung. Der Prozess der Heiligung. Paulus sagt hier, bewirkt euer eigenes Heil mit Furcht und Zittern. Wisst ihr, die Philipper waren vorbildlich in vielen Dingen und sie waren dem Evangelium gehorsam. Nichtsdestotrotz gab es Dinge in ihrem Leben, die nicht gut waren. Wenn wir den Philipperbrief studieren, dann merken wir, dass dort Uneinigkeit war, dass dort Spaltung geherrscht hat, dass dort auch Sorgen herrschten. Und deswegen kommt nach diesem Lob, nach dieser freudigen Nachricht, ihr seid dem Evangelium gehorsam geworden, aber auch gleichzeitig die Aufforderung, kämpft weiter diesen guten Kampf in der Heiligung zu wachsen. Kämpft weiter diesen guten Kampf, die Dinge, die in eurem Leben noch nicht in Ordnung sind, in Ordnung zu bringen. Und zwar mit Furcht und Zittern. Mit Furcht und Zittern. Und wisst ihr, wenn Paulus hier davon spricht, dass wir unser Heil mit Furcht und Zittern bewirken sollen, dann meint er nicht, dass wir uns irgendwie vor Gott verstecken sollen oder weglaufen sollen, wie ein Verbrecher vor dem Staat wegläuft, wenn er etwas verbrochen hat. Wenn Paulus hier davon spricht, dass wir mit Furcht und Zittern unser Heil verwirklichen sollen, dann könnten wir diesen Vers auch so übersetzen aus dem Griechischen, verwirklicht euer eigenes Heil mit aller Ehrfurcht und Gewissenhaftigkeit. Mit aller Ehrfurcht und Gewissenhaftigkeit. Und es gibt drei Verse im Neuen Testament, wo diese zwei Worte nochmal vorkommen. Und lasst uns mal kurz den Epheserbrief aufschlagen, um besser verstehen zu können, was es bedeutet, unser Heil mit Furcht und Zittern verwirklichen zu können. Epheser 6, Vers 5. Dort heißt es, ihr Knechte, gehorcht den Herrn nach dem Fleisch mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens als dem Christus. Hier wird dieselben Worte verwendet. Und um diesen Vers auf unsere Arbeitswelt heutzutage zu übertragen, sagt Paulus hier, jeder Arbeitnehmer soll seine Arbeit voller Ehrfurcht und Gewissenhaftigkeit vor seinem Chef ausführen. Wir sollen voller Ehrfurcht unsere Arbeit erledigen, weil unser Chef in gewisser Weise Macht über dich hat. Er hat Autorität über dich. Er ist die Autoritätsperson in der Arbeitswelt. Du sollst deine Arbeit gewissenhaft ausführen, weil du dafür entlohnt wirst. Dein Chef muss viel Geld für dich investieren und deswegen musst du deine Arbeit gewissenhaft ausführen. Und um dieses Bild jetzt auf die Heiligung zu übertragen, sagt Paulus, arbeitet hart und fleißig daran, voller Ehrfurcht und Gewissenhaftigkeit vor Gott, euer Heil zu verwirklichen. Wir sollen ehrfürchtig vor Gott wandeln, weil er unser Schöpfer ist. Er ist der lebendige Gott, der jeden Herzschlag und jeden Atemzug in seiner Hand hält. Er hat dein Leben in seiner Hand. Wir sollen unser Heil mit Furcht und Zittern verwirklichen, weil Gott den höchsten Preis bezahlt hat, den er bezahlen konnte. Er hat seinen Sohn ans Kreuz schlagen lassen für deine Schuld. Er hat alles bezahlt, was er bezahlen konnte, damit du Erlösung erfahren kannst. Und aus diesem Grund sollen wir voller Ehrfurcht und Gewissenhaftigkeit ein Leben vor Gott leben. Jeden Tag, jede Minute deines Lebens. Und wisst ihr, ich denke, der größte Schlüssel zur Heiligung ist es, in der Furcht Gottes zu wachsen. Je kleiner dein Bild von Gott, umso geringer deine Furcht vor Gott und umso weniger Heiligkeit in deinem Leben. Je größer dein Bild von Gott, umso mehr wächst die Furcht in deinem Herzen und umso heiliger wirst du. Und genau das ist, was Paulus uns hier sagt. Die Furcht Gottes sollte dich antreiben, in der Heiligung zu wachsen. Aber an dieser Stelle ist es nochmals zu betonen, was wir vorher gehört haben. Du kannst Gott nur so fürchten, wie wir es gerade eben gelesen haben, wenn du Gott auch gehorsam geworden bist, wenn du ein neues Herz hast, wenn du Buße getan hast. Wisst ihr, ein Verbrecher fürchtet den Staat nicht. Ein Verbrecher fürchtet auch das Gesetz nicht. Es ist ihm egal, was im Gesetz steht. Er tut und macht, was er will. Aber jemand, der dem Staat gehorsam ist, jemand, der den Staat und das Gesetz fürchtet, der bemüht sich, nach den Gesetzen zu leben. Menschen, die noch nicht umgekehrt sind, sind tot in ihren Sünden. Sie sind Verbrecher in den Augen Gottes, weil sie seine Gebote übertreten. Gottlose Menschen interessiert das Gebot Gottes nicht. Sie tun und lassen, was sie wollen. Und Paulus sagt uns in Römer 3, Vers 18 über diese gottlosen Menschen, dass keine Furcht Gottes vor ihren Augen ist. Es ist keine Furcht Gottes vor den gottlosen Menschen. Sie wollen nicht nach den Geboten Gottes leben. Und sie verachten die Gebote Gottes. Aber wenn wir Buße getan haben, über unser Ungehorsam gegen Gott, über Gott gegenüber und ihm nun gehorsam geworden sind, dann können wir Gott fürchten, voller Ehrfurcht und Gewissenhaftigkeit, weil wir ihn dann als unseren Schöpfer Gott erkannt haben und als unseren Erlöser Gott. Nun, wenn du Gott fürchtest, wenn du ihm gehorsam geworden bist, wie kannst du in der Furcht Gottes zunehmen? Was muss passieren? Was kannst du tun, um dein Heil mit Furcht und Zittern zu verwirklichen, um voller Ehrfurcht und Gewissenhaftigkeit immer mehr dein Leben zu leben? Ich möchte auf drei kurze Punkte eingehen. Es gibt natürlich viel mehr, aber ich meine, dass diese Punkte wesentlich sind. Und das erste ist, ruf dir täglich die Vergebung Gottes in Erinnerung. Der Psalmist sagt uns in Psalm 130 wunderbare Worte. Psalm 130 ab Vers 3, dort heißt es, wenn du Gott auf die Ungerechtigkeiten achtest, Herr, wer wird bestehen? Gott, wenn du in deiner ganzen Heiligkeit und Gerechtigkeit auf die Sünde und auf den Sünder schaust, wer kann vor dir bestehen? Wer kann vor diesem verzehrenden Feuer bestehen? Vers 4, doch bei dir ist Vergebung, damit du gefürchtet werdest. Der Psalmist ruft sich die Gnade Gottes in Erinnerung und sagt, Herr, kein Mensch kann vor dir bestehen. Aber du gibst deine Gnade uns umsonst. Du hast deinen Sohn am Kreuz für uns hingegeben. Und seine Gerechtigkeit wird uns umsonst gegeben, wenn wir an dich glauben. Und das sollte uns lehren, Gott zu fürchten, zu verstehen, wir können vor Gott nicht bestehen, aber wir haben seine Gnade frei empfangen. Und deswegen will ich ihn lieben und deswegen will ich voller Ehrfurcht vor ihm wandeln und deswegen will ich voller Gewissenhaftigkeit mein Leben leben. Und wenn mich Sünde lockt, zu verstehen, Jesus hat bezahlt. Um seines Namens willen will ich widerstehen. Ruf dir täglich die Vergebung Gottes in Erinnerung und die Furcht Gottes wird in dir zunehmen. Das zweite ist, stell dir täglich die Herrlichkeit Gottes vor Augen. Offenbarung 15. Die Verse 3 und 4, dort heißt es, ich lese ab Vers 2, und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer gemischt und sah die Überwinder über das Tier und über sein Bild und über die Zahl seines Namens an dem gläsernen Meer stehen und sie hatten Harfen Gottes. Und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes und sagen, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig deine Wege, o König der Nationen. Wer sollte nicht dich, Herr, fürchten und deinen Namen verherrlichen? Denn du allein bist heilig, denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Was hier in diesen Versen im Zentrum steht, ist die Herrlichkeit, Heiligkeit und Schöpfermacht Gottes. Und Johannes in seiner Vision sagt, beziehungsweise diese Menschen, die Jesus anbeten, die Gott anbeten, sagen, wer sollte Herr dich nicht fürchten, wenn er dich so erkannt hat, wie du uns hier dich offenbart hast. Wenn wir erkannt haben, dass Gott heilig ist, dass Gott vollkommen ist, dass Gott der Schöpfer des Himmels und der Erde ist, wie können wir ihn nicht fürchten? Wie sollten wir ihn nicht fürchten, Geschwister? Und wisst ihr, als Josef von der Frau Potiphas versucht wurde, sexuell versucht wurde, was war seine Antwort? Wie könnte ich so eine große Sünde gegen Gott begehen? Er hat die Herrlichkeit Gottes gesehen. Er wusste, wer Gott ist und an wen er glaubt. Und wenn wir in der Erkenntnis, in der Herrlichkeit Gottes zunehmen, umso mehr werden wir die Sünde verabscheuen und umso mehr werden wir ein Ekel und auch sensibel werden gegen die Sünde. Und deswegen ruft ihr täglich die Herrlichkeit Gottes in Erinnerung. Lies Verse wie diese aus der Bibel, Verse wie Jesaja 6, wo Jesaja die Heiligkeit Gottes sieht und sagt, wie sollte ich vor dir bestehen? Ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen und wohne inmitten eines Volkes von unreinen Lippen. Lies Bücher über das Wesen Gottes und wachs in der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes, auf dass die Furcht Gottes immer mehr zunimmt in dir. Und das dritte und letzte, wie wir in der Furcht Gottes zunehmen können, bete täglich dafür, dass die Furcht Gottes in dir zunimmt. Bete täglich dafür, dass die Furcht Gottes in dir zunimmt. Psalm 86, Vers 11, dort betet der Psalmist, lehre mich, Herr, deinen Weg. Ich werde wandeln in deiner Wahrheit. Einige mein Herz zur Furcht deines Namens. Füll mein Herz mit deiner Furcht, Gott. Das ist das Gebet von diesem Psalmist. Hast du schon mal so gebetet? Ich glaube, eines der Gründe, wieso in meinem Leben und vermutlich im Leben von vielen Christen die Furcht Gottes so klein ist, ist, weil wir nicht beten. Jakobus sagt zu uns, ihr habt nichts, weil ihr nicht betet. Doch Jesus sagt uns selbst, und was immer ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn wir Gott darum bitten, dass er uns seine Furcht mehrt, dann beten wir im Namen Jesu, weil das ist sein Wille. Und wenn wir darum bitten, dann ist es eine Verheißung, dass Gott uns seine Furcht immer größer werden lässt im Herzen. Und so denke ich, dass wir aus der Schrift her deutlich gesehen haben, indem du die Gnade Gottes dir immer wieder neu vor Augen malst, indem du die Herrlichkeit Gottes immer mehr siehst und indem du täglich dafür betest, in deiner stillen Zeit, dass die Furcht Gottes zunimmt, dann verspreche ich dir, wird die Furcht Gottes immer größer werden. Und dadurch kannst du dein Heil voller Ehrfurcht und Gewissenhaftigkeit vor Gott ausleben. Wir sind nicht passiv in dem Prozess der Heiligung. Wir sind aktiv beteiligt darin. Doch Geschwister, das Herrliche an Paulus, das Herrliche an Gott, ist, dass er uns an diesem Punkt nicht alleine stehen lässt. Paulus weiß ganz genau, wenn es an uns liegen würde, in der Heiligung zu wachsen, oh, wir wären schon längst nicht mehr im Glauben. Wenn es an dir liegen würde, dieses Heil voller Kraft mit Furcht und Zittern zu bewirken, aus eigener Kraft, du wirst scheitern. Paulus weiß ganz genau, die Gnade Gottes muss mitwirken in diesem Prozess. Und es führt uns zum dritten und letzten Punkt, den ich überschrieben habe, die Zuversicht der Heiligung. Die Zuversicht der Heiligung. Paulus sagt uns in Vers 13, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Nachdem Paulus uns aufgefordert hat, beziehungsweise nachdem Paulus die Philipper aufgefordert hat, voller Ehrfurcht und Gewissenhaftigkeit vor Gott zu leben, begründet er auch, weshalb sie dies tun sollen. Er sagt, denn. Mit anderen Worten sagt Paulus hier, weil Gott in euch wirkt, weil er bereits in euch gewirkt hat und jetzt in diesem Augenblick in euch wirkt, deshalb wirkt auch ihr. Weil Gott derjenige ist, der in euren Herzen ein Werk begonnen hat und dieses Werk weiterführt, seid auch ihr aufgefordert zu wirken, seid auch ihr aufgefordert zu handeln. Und Paulus widerspricht sich hier nicht, wenn er zuerst gesagt hat, ihr müsst euer Heil mit Furcht und Zittern bewirken und jetzt sagt er, aber Gott ist es, der in euch wirkt. Nein, beide Dinge fließen ineinander. Gottes Wirken in dir hebt deine Verantwortung nicht auf und dein Wirken hebt auch Gottes Wirken nicht auf. Und ich möchte diese Wahrheit anhand einer Geschichte aus dem Alten Testament verdeutlichen, aus dem Buch Josua. Schlag mit mir ganz kurz dieses Buch auf, Josua, Kapitel 18. Ich meine, dass wir hier eine wunderbare Illustration bekommen, wie es praktisch aussieht. Josua 18, Verse 2 und 3. Dort spricht Josua zum Volk Israel und sagt, und unter den Kindern Israel bleiben 7 Stämme übrig, deren Erbteil man noch nicht ausgeteilt hatte. Da sprach Josua zu den Kindern Israel, wie lange werdet ihr euch lässig zeigen, hinzugehen, um das Land in Besitz zu nehmen, das der Herr, der Gott eurer Väter, euch gegeben hat? Schaut mal, Gott hat das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten herausgerettet durch seinen Knecht Mose. Er hat sie erlöst. Und nun hat er sein Volk Israel 40 Jahre lang durch die Wüste getragen und in das verheißene Land gestellt. Gott hat Abraham, Isaac und Jakob ein Land versprochen, ein Land verheißen, wo sie leben werden. Und in dieses verheißene Land sind jetzt die Kinder Israel gekommen. Gott hat dem Volk aber eine Bedingung gestellt. Wenn ihr dort reinkommt, ich erlöse euch. Ich habe es euch versprochen. Ich bringe euch dort hinein. Ich bin es, der alles wirkt. Aber ihr müsst die Völker vertreiben. Und Josua sagt jetzt, wie lange werdet ihr euch lässig zeigen, hinzugehen, um das Land in Besitz zu nehmen, das der Herr, der Gott eure Väter euch gegeben hat. Gott hat euch alles gegeben. Aber ihr seid faul, ihr seid lässig. Das, was Gott euch gegeben hat, nehmt ihr nicht in Besitz. Geschwister, Jesus Christus ist am Kreuz für deine Schuld gestorben. Gott hat alles vollbracht. Er hat alles vollbracht. Er hat über Hölle, Tod und Teufel triumphiert. Du bist freigesprochen von deiner Schuld, wenn du an Jesus Christus glaubst. Er hat alles getan. Aber wir stehen in der Verantwortung, dieses Heil in Besitz zu nehmen, wie es hier heißt, zum Vorschein zu bringen. Und ich denke, das verdeutlicht uns ganz wunderbar, dass es sowohl Gott ist, der in uns wirkt, als auch wir, die wir wirken. Ich habe vor kurzem einen Artikel von John Piper, das ist ein ehemaliger Pastor und Bibellehrer aus Amerika, bezüglich dieser großen Frage gelesen, wie funktioniert Heiligung? Wie funktioniert, und er hat es wunderbar aufgezeigt, und ich denke, es ist uns eine Hilfe, wenn ich einige Illustrationen von ihm vorlese, damit wir besser verstehen können, was Paulus uns hier auch sagen will. John Piper sagt, als Jesus den Blinden sehend gemacht hat, war es der Blinde, der gesehen hat. Als Jesus den Lahmen gehend gemacht hat, war es der Lahme, der gegangen ist. Als Jesus den Tauben hörend gemacht hat, war es der Taube, der gehört hat. Und als Jesus Lazarus aus den Toten auferweckt hat, war es Lazarus, der aus dem Grab hinauslief. Jesus wirkt, aber er sieht nicht für den Blinden und er spricht nicht für den, oder er hört nicht für den Tauben und er läuft auch nicht für Lazarus aus dem Grab heraus. Das haben sie selbst getan. Und wisst ihr, wenn Gott heute Morgen unter uns wirkt, in deinem Herzen und dir Dinge aufzeigt, dann ist es Gott, der in dir wirkt. Aber wenn er dir sagt, gehe hin und versöhne dich mit deinem Bruder, dann geht nicht Gott für dich und versöhnt sich mit ihm, sondern du musst gehen. Und wenn Gott heute Morgen dir deine Sünde aufzeigt und dich aufruft, Buße zu tun, bist du in der Verantwortung, Buße zu tun über deine Sünde. Gott tut nicht Buße für dich. Gott hat seinen Sohn ans Kreuz geschlagen für dich. Und so sehen wir Gottes Wirken in uns und unsere Verantwortung zu handeln. Aber Geschwister, das ist wohl das Herrlichste und das Ermutigste am Evangelium, dass wir hier nicht alleine sind, sondern Gott wirkt in uns. David betet an einer Stelle im Psalm, dass Gott ihm doch auch die verborgenen Sünden aufzeigt. Geschwister, ich kann meine Sünde nicht mal sehen, wenn Gott sie mir nicht aufzeigt. Aber wenn er sie mir aufzeigt, dann will ich Buße tun. Weil er in mir wirkt, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen. Und die Gnade Gottes, sagt Paulus zu Titus, nimmt uns in Zucht. Es ist die Gnade Gottes, wenn wir in der Heiligung wachsen können, weil wie sollst du deine Sünde erkennen? Wie sollst du, wir als stolze Menschen, wie sind wir in der Lage, unserem Nächsten zu vergeben? Ich kann es nicht, mein Herz ist stolz. Aber wenn Gott mir das aufzeigt und mich dann fähig macht, welch eine Gnade ist es? Welch eine Gnade ist es? Und wisst ihr, Jesus sagt uns in Johannes 15, Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ich denke, Jesus fasst hier zusammen, was Paulus den Philippern in unseren Versen sagen wollte. Wenn ihr in mir bleibt, bleibe ich in euch. Dann werdet ihr in der Heiligung wachsen, dann werdet ihr Frucht bringen. Wenn wir in Jesus bleiben, das bedeutet, wenn wir in der Gemeinschaft mit ihm verharren, wenn wir sein Wort lesen und diesem Wort glauben und nach diesem Wort leben, wie es die Philipper getan haben, wenn wir ein Gebetsleben führen, wenn wir in Ehrfurcht und voller Gewissenhaftigkeit vor Gott leben, dann bleiben wir in Jesus. Das bedeutet es, in Jesus zu bleiben. Und Jesus verheißt uns, dann bin ich in euch, dann bleibe ich auch in euch. Und wenn ich in euch bleibe, dann bin ich es, der wirkt und ihr werdet Frucht bringen. Das ist die herrlichste Verheißung, die wir in der Bibel finden. Dass Jesus in uns wirkt. Und abschließend zeigt Paulus auch das Ziel der Heiligung. Er sagt uns, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Zur Ehre Gottes. Wenn du in der Heiligung wächst, dann gebührt Gott alle Ehre. Weil er in dir wirkt, sowohl das Wollen, du willst in der Heiligung wachsen, du gehst in der Heiligung voran, er wirkt auch in dir das Vollbringen, du kannst Dinge ablegen. Jesus schneidet die Reben ab, die keine Frucht bringen. Er wirft sie ins Feuer und du kannst aus der Kraft des Heiligen Geistes in der Heiligung wachsen. Geschwister, ich denke, Gottes Wort hat heute Morgen deutlich zu uns geredet und uns aufgezeigt, drei Bereiche der Heiligung. Dass die Voraussetzung für Heiligung ein Gehorsam gegenüber Gott ist, gegenüber seinem Evangelium. Dass der Prozess der Heiligung Wachstum in der Furcht Gottes bedeutet. Und dass die Zuversicht der Heiligung ist, dass Gott in dir wirkt, durch seinen Sohn Jesus Christus und durch den Heiligen Geist, den du empfangen hast. Und prüf dich heute Morgen, wo stehst du? Wo stehst du? Gab es seit dem Tag deiner Bekehrung eine Veränderung in deinem Leben? Seit dem Tag deiner Bekehrung liebst du den Herrn Jesus? Verlangst du nach ihm? Verlangst du nach Heiligung? Verlangst du danach, immer mehr so zu werden wie Jesus Christus? Seit dem Tag deiner Bekehrung hast du eine Abneigung und einen Hass gegen die Sünde bekommen? Oder sieht dein Leben immer noch so aus wie vor deiner Bekehrung? Gott fordert uns auf im Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 14, jagt der Heiligung nach, ohne die niemand den Herrn sehen kann. Wenn es keine sichtbare Veränderung in deinem Leben nach deiner Bekehrung gegeben hat, wenn du keine Liebe zu Gott bekommen hast und keine Abneigung zur Sünde, dann wirst du Gott nicht sehen. Weil dann hast du kein gehorsames Herz bekommen. Dann hast du nicht wirklich Buße getan. Und so prüf dich heute Morgen. Und an uns, die wir durch Gottes wunderbare Gnade ein gehorsames Herz empfangen haben, die wir Buße getan haben über unsere Schuld, lasst uns der Heiligung nachjagen. Paulus sagt zu Beginn seines Briefes an die Philipper in Kapitel 1, Vers 6, der ein gutes Werk in euch begonnen hat, wird es zu Ende führen. Gott, der das Werk der Erlösung in dir begonnen hat, wird es zu Ende bringen. Der Herr segne euch beim Nachdenken. Amen.